Der Predigtext ist der Taufvers von Rahel, nämlich Epheser Kapitel 2, Vers 8. Und ich lese uns aber für den Kontext die Verse danach noch mit dazu. Und die Predigt wird dann auch über diese drei Verse gehen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Gnade sei mit euch. So, mit diesen Worten beginnt und endet Paulus seinen Brief an die Epheser. Die Gnade sei mit euch. Alles, was die Bibel lehrt über unsere Rettung, über Gottes Liebe, über Jesus und was er für uns getan hat und auch über das Wirken des Heiligen Geistes in uns, lässt sich mit diesem einem Wort beschreiben. Gnade. Rahels Taufvers wurde auch genannt das Evangelium des Paulus, weil es dieses ganze Evangelium zusammenfasst. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Gnade und Glaube. Glaube ist dann der untrennbare Begleiter der Gnade. Und Gnade und Glaube gemeinsam stehen im starken Kontrast zu jeglichen Überlegungen, die der Mensch machen kann, auch der fromme Mensch, auch der gläubige Mensch, dass er für seine Rettung irgendetwas aus eigener Kraft tun könnte. Es ist aus Gnade durch Glauben. Gott rettet uns aus Gnade durch Glauben und ich nehme das jetzt schon mal vorweg, genau darum geht es auch in der Taufe. Unser erster Punkt lautet heute Morgen: aus Gnade errettet. Was bedeutet Gottes Gnade? Was ist ihr Inhalt? Warum und wie werden wir durch sie gerettet? Darauf geht Paulus in diesem ganzen Abschnitt vor dem Predigtext ein. Gnade bedeutet nicht, dass der liebe Gott ein Auge zudrückt, dass er Gnade vor Recht ergehen lässt, was wir so oft unter Gnade verstehen. Ja? Gnade ist auch nicht nur, dass Jesus für uns gestorben ist oder dass wir durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden. Gnade beinhaltet das komplette Heilshandeln Gottes für uns. Paulus versucht das in Kapitel 1 und 2 bis zu diesem Vers zusammenzufassen. Das sind so ziemlich die längsten zwei Sätze, die es in der Bibel gibt. Das sind also im Griechischen nur zwei Sätze, so ewig lange Schachtelsätze. Und da kommt dazu diese Zusammenfassung. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Theologen sprechen davon vom Ordo Salutis, also im Deutsch von der Ordnung des Heils. Ja? Es ist eine lange Kette, die mit Gottes ewigem Ratschluss beginnt und mit der Verherrlichung des gerechtfertigten Sünders endet. Die ganze Heilsordnung, das alles ist die Gnade Gottes. Und darum beginnt der Vers 8 hier mit einem Denn. Weil wir allein aus Gnade gerettet werden, werden wir auch gerettet bleiben und verherrlicht werden. Ja, in den Versen direkt davor geht es darum, dass ein Christ den Heiligen Geist hat, sozusagen als ein Pfand, und es bedeutet, er wird einmal verherrlicht werden. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Gott möchte, es ist sein Wille für uns, dass wir den ganzen Reichtum, das unvorstellbare Ausmaß der Gnade erkennen. Ja, Kapitel 1, Vers 3, nach der Einleitung, so beginnt Paulus. Gott hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Gott hat uns nicht einfach nur gesegnet, sondern mit jedem geistlichen Segen vom Himmel hat uns Gott gesegnet. Jetzt fängt an, Paulus das zu erklären. Es beginnt mit der Erwählung. Ja, Kapitel 1, Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Es beginnt, bevor überhaupt die Welt erschaffen wurde. Die Geschichte eurer Begnadigung, eurer Errettung beginnt vor Grundlegung der Welt. Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und da ging es nicht darum, dass Gott sich einen Plan gesetzt hat, ein Vorhaben, und jetzt wollte er mal gucken, kann ich das, wie kann ich das umsetzen, und hoffentlich klappt's, so wie wir das machen. In diesem Sommer hoffe ich, einen schönen Urlaub in der Sonne zu haben, und mal gucken, ob das klappt oder nicht so. Ja? Nein, hier ist von Gottes Ratschluss die Rede. Das ist also mehr, als man macht sich nur mal so einen Plan und hofft, dass es klappt. Es ist Gottes Ratschluss. Das bedeutet, es ist Gottes Wille, den Gott genauso umsetzen wird. Damit beginnt es und dann geht es weiter. Ja? Wenn man diese ersten Verse über den Ratschluss Gottes, über die Erwählung, über die Vorherbestimmung liest, dann merkt man, es wird fast in jedem Vers Bezug auf Christus, den Sohn Gottes, genommen. Ja, Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Oder dann Vers 7, in ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Könnt ihr durchgehen, fast jeder Vers wird irgendwie in Bezug auf Christus gesetzt. Gott hat beschlossen, oder was Gott beschlossen hat, das sollte Christus ausführen. Also eben nicht Gnade vor Recht, Gott wird irgendwann alle Sünden einfach ja, vergessen, schwamm drüber, sondern Gnade durch Rechtfertigung. Durch Christus haben wir die Vergebung unserer Sünden, weil er unsere Schuld auf sich nahm und die Strafe, den gerechten Zorn Gottes, dafür getragen hat. Also wir erlangen eine Gnade, die uns rechtfertigt, weil Recht gesprochen wurde, weil Gerechtigkeit gewirkt wurde. Und dann kommt Paulus als drittes auf den Heiligen Geist. Ja, es geht also los mit Gott, dem Vater, der diesen Ratschluss gefasst hat. Jesus, der es ausgeführt hat. Und dann kommt der Heilige Geist, Kapitel 1, Vers 13, 14, 17 und 18. Die dritte Person des dreieinen Gottes. Und der Heilige Geist schenkt uns nun Erkenntnis über Gott. Er schenkt uns Erkenntnis über diesen Heilsplan, über Gottes Liebe. Er gibt uns, schreibt Paulus in Vers 18, erleuchtete Augen, wir können es auch anders ausdrücken, er schenkt uns die Wiedergeburt. Und damit kommen wir zu uns Menschen. Warum müssen wir wiedergeboren werden? Ich bin doch am Leben, ich bin auch geistig rege, ich denke nach. Nun, am Anfang vom Kapitel 2, da beschreibt Paulus den ungläubigen Menschen. Er nimmt verschiedene Wörter, verschiedene Bilder. Er sagt Kapitel 2, Vers 1, er ist tot in Übertretung und Sünde. Er beschreibt ihn als tot. Oder dann Vers 2, er ist nicht frei zu tun, was er will, sondern er ist versklavt unter seine eigenen Begierden. Er ist versklavt unter der Macht des Teufels. Er sagt, ihr seid Söhne des Ungehorsams. Söhne des Ungehorsams. Und deshalb schlussfolgert er dann Vers 3. Das bedeutet, ihr seid von Natur aus Kinder des Zorns Gottes. Der Mensch steht unter Gottes gerechten Gericht aufgrund seiner Sünde. Und wie groß dieser Zorn Gottes auf den Sünder ist, das kann man erahnen, wenn man aufs Evangelium schaut. Der einzige, der geliebte Sohn Gottes musste am Kreuz sterben. Er wurde von Gott verflucht, um diesen Zorn zu tragen. Worum es mir geht, ist, Paulus nimmt sich hier nochmal sehr viel Zeit, den hoffnungslos verlorenen Zustand des Menschen ausführlich zu beschreiben. Er ist getrennt von Gott, er ist tot, er ist versklavt. Er ist ohne Möglichkeit, ohne Fähigkeit, sich Gott zuzuwenden. Und er nimmt sich Zeit, das alles so zu beschreiben, damit wir den Reichtum, die Größe und das ganze Ausmaß der Gnade erkennen. Wenn das unser Zustand war als Ungläubige, wie groß ist Gottes Gnade, dass er uns da heraus errettet hat. Und dann macht er noch eine fünfte Sache deutlich in diesen Versen über diese Gnade, nämlich diese Macht der Gnade. Ja, diese verändernde, heilende Wirkung der Gnade für den Menschen. Gnade Gottes ist also kein Angebot. Sie ist nicht eventuell möglich, sondern sie ist wirksam. Sie ist mächtig. Ja, angesichts des geistlichen Zustands des Menschen, der geistlich tot ist, wo wir sagen, da gibt es nichts mehr, da ist nichts mehr zu machen, da ist alles zu spät. Ein Toter kann sich nicht selbst erwecken. Und ein Ungläubiger kann sich nicht selbst überreden zum Glauben. Das geht nicht. Er kann sich vielleicht irgendwas einreden, sich irgendwas denken, aber er kann sich nicht wirklich selbst überreden, an Gott zu glauben. Aber die Gnade bewirkt das im Menschen, weil sie wirksam ist. Sie ist wirksam durch Jesu Blut, weil Jesu Blut wirksam ist, weil er wirklich die Strafe getragen hat, weil es eben keinen Zorn mehr gibt. Er hat den ganzen Zorn Gottes getragen. Die Gnade ist wirksam, weil der Heilige Geist unser Herz anrührt und erfüllt und dadurch unser Herz, unser Wesen von Sünde reinigt. Und die Gnade ist wirksam, weil Gott durch sein wirksames Wort uns anspricht, uns beruft. Er spricht uns nicht nur äußerlich an, sondern innerlich. Stellt euch das so vor, ihr lauft auf der Straße lang, da ist so ein Pärchen vor euch und irgendwie scheinen die ihr Portemonnaie verloren zu haben. Und ihr ruft, Hallo! Und der Mann, der geht weiter, weil es kann ja jeder Hallo rufen. Und die Frau denkt, oh, der meint mich. Und dreht sich um. Versteht ihr? Dieses Hallo hat sie wirklich angesprochen. Und so ist Gott. Er spricht uns im Innern an. Jesaja schreibt das in diesem wunderbaren Bild, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort ist mächtig, ist wirksam. Er beruft uns wirksam. Die Macht und Stärke, mit der Gottes Gnade in uns wirkt, ist dieselbe, durch die Gott Christus von den Toten auferweckte und zur Rechten Gottes setzte. Stellt euch das mal vor. Lest nochmal mit mir zusammen Kapitel 1, Vers 19 und 20. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, also mit dieser Gnade, mit dieser Kraft wirkt an uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und jetzt kommt, was ist denn das gemäß? Wo kann man das sehen? Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Mit der Kraft, mit der Christus von den Toten auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, zur Rechten Gottes gesetzt hat. Diese Kraft, das ist nicht nur etwas, wo wir von Weitem da sitzen und gucken und staunen und uns freuen. Das ist dieselbe Kraft, mit der Gott in uns wirkt, mit der er uns zum Leben, zum geistlichen Leben ruft und in uns wirkt. Mit dieser unvorstellbar großen Kraft und Macht. Das ist Gottes Gnade. Wirksam, mächtig. Wie hat Gott uns auferweckt? Wie hat er uns gerettet? Wie ist es möglich, dass wir nicht mehr Kinder des Zorns, dass wir nicht mehr geistlich tot, nicht mehr in Sünden gefangen und davon beladen sind, nicht mehr in Ablehnung gegen Gott stehen, sondern Kinder Gottes sind? Kinder Gottes, die jetzt den Heiligen Geist haben, die von Gott geführt und bewahrt bleiben, auch in den größten Nöten, und die der ganze himmlische Reichtum erwartet, die einst verherrlicht werden, die Erben des Reiches Gottes sind und in Ewigkeit mit Gott vereint in Freude und Glück leben werden. Wie geht das? Nicht durch ein Fingerschnippen Gottes, so wie wir es jetzt im neuesten Avengers-Film gelernt haben von Thanos. Ja, er schnippt einmal und bam. Oder wie sich das der Mensch so vorstellt. Nicht durch ein Fingerschnippen Gottes, sondern aus dieser gewaltigen, herrlichen Gnade Gottes, die von Ewigkeit zu Ewigkeit reicht. Die wir durch das Wirken und aus der Liebe Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes geschenkt bekommen. Das heißt, egal wie du zum Glauben gekommen bist in deinem Leben, ob du jetzt aus einer gläubigen Familie gekommen bist und das sozusagen mit der Muttermilch eingeflößt bekommen hast, Oder ob du einfach angefangen hast, irgendwann die Bibel zu lesen oder irgendein anderes christliches Buch. Vielleicht bist du sogar ungewollt zum Glauben gekommen, du hast dich dagegen gesträubt. Vielleicht ist es auf einmal blitzblatz passiert und vielleicht ist es auch schrittweise gegangen. Egal wie du zum Glauben gekommen bist, du bist es durch Gottes Gnade. Es ist immer reine Gnade, so wie wir es heute gesungen haben. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Wir brauchten und wir konnten nichts zu unserer Errettung tun. Sie ist ein Geschenk Gottes, ein mächtiges Geschenk. Aber jetzt eine Frage. Ich rede jetzt hier die ganze Zeit über Gnade, Gnade und Gnade. Warum ist es so wichtig, das alles zu wissen? Warum ist es so wichtig für uns, warum ist es Gottes Wille für uns, das Ausmaß der Gnade zu kennen? Warum ist es so wichtig, dass Paulus dafür die längsten verschachtelten Sätze der Bibel schreibt? Und wir müssen uns da durchkauen. Warum ist es so wichtig, dass er mehrfach in seinem Brief anfängt zu beten, dass wir den Inhalt der Gnade Gottes tiefer begreifen? Ja, Paulus, mehrfach kommt er einfach ins Gebet. Begreift es einfach tiefer, was die Länge, die Breite und die Tiefe der Liebe Gottes ist. Reicht es nicht einfach aus, gerettet zu sein, mal ehrlich? Hauptsache gerettet? Muss ich auch noch verstehen und wissen, wie genau ich gerettet wurde? Ist das nicht was, womit sich, sagen wir mal, die Theologen und die halt Bock drauf haben, beschäftigen können, die halt immer gerne gar nicht erwarten können, nach dem Gottesdienst dann weiter theologische Gespräche zu führen? Ist das nicht was, dass die theologische Fingerspitzen haken für solche Leute und der Rest ist einfach froh, gerettet zu werden und gut? Nun, ich denke, es gibt eine ganze Menge Gründe, warum wir möglichst viel und immer mehr von dieser Gnade begreifen sollen. Ich möchte euch jetzt drei geben, die hier deutlich werden. Nummer eins, je tiefer wir die Gnade Gottes erkennen, desto fester wird unser Glauben und unsere Zuversicht und unser Gottvertrauen. Dein Glauben wird nicht fest dadurch, dass du, naja, ich bin ja gerettet irgendwie. Sondern je mehr du begreifst, wodurch du gerettet bist, wer Gott ist, was er für dich getan hat, dadurch wird dein Glauben fest. Dadurch wird dein Gottvertrauen fest. Dadurch weißt du wirklich, ja, ich bin in Gottes Hand. Und das prägt deinen Alltag. Das ist eben nicht ja theologisches Fingerspitzenhakeln irgendwie in der Theorie. Das ist Praxis. Das hat mit deinem Alltag zu tun. Wie du lebst, wie du deinen Glauben lebst, hat was damit zu tun, wie viel du davon immer mehr und mehr verstehst. Punkt 2. Je mehr du von der Gnade Gottes verstehst, desto weniger besteht die Gefahr, dass du dich für irgendwelche vermeintlichen Leistungen rühmst. Paulus schreibt das ja extra noch, ja. Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Kommt dann nochmal später dazu, was das bedeutet, wenn wir uns anfangen zu rühmen. Und das Dritte, je mehr wir, je tiefer wir die Gnade Gottes erkennen, desto größer ist unsere Freude an Gott, unser Staunen über ihn, unsere Dankbarkeit zu ihm. Ja, es geht um die Verherrlichung Gottes, zu der wir beitragen dürfen, zu der wir berufen sind, was auch unsere Erfüllung bedeutet. Nehmt einfach mal dieses Bild, das ist nicht vollkommen, aber vielleicht hilft es uns ein Stück weit, das noch ein bisschen tiefer zu verstehen. Wisst ihr, wenn ihr vor so einem schönen Wald steht, dann ist es doch meistens so, vielleicht noch so mit Berg und Hügel und Quelle und See, ihr seht das und man erfreut sich daran, oder? Ja, das ist doch schön, ein schöner Wald. Und wisst ihr, dann ist es doch so, je mehr ihr über diesen Wald wisst, desto faszinierender wird es. Zuerst seht ihr einfach nur, sieht schön aus. Dann geht ihr rein, dann fangt ihr an zu erkunden, dann merkt ihr, hey, hier leben ja total viele Tiere und viele Lebewesen und es funktioniert alles miteinander. Ich kann kleine Wunder im Kleinen erkennen, ich sehe das große Ganze und ich kann mir Dokus im Fernsehen ansehen, Stunden und Wochen und Jahre und ich werde immer mehr erfahren und es wird immer interessanter. Und ich beginne immer mehr zu verstehen, wie der Wald funktioniert und wie gut er ist und wie ich ihn nutzen kann und wie ich ihn genießen kann und ich erfreue mich immer mehr an ihn. Je mehr ich eine Sache begreife, okay, vielleicht sagen sie, ist für manche von euch besser ein schönes Auto und ihr kapiert immer mehr über die Technik oder so, ist auch toll, ne? Also dieses, je mehr ich begreife, desto faszinierender, desto mehr bin ich erfreut, desto mehr genieße ich das. So, liebe Gemeinde, wie viel mehr, wenn es um Gott und seine Gnade geht, durch die wir errettet werden, die unser Leben bedeutet in Ewigkeit. Aus Gnade seid ihr errettet. Und dann sagt Paulus, durch Glauben. Ich habe schon gesagt, das gehört dazu. Das ist jetzt mein zweiter Punkt. Aus Gnade, durch Glauben, der zweite Punkt. Und Glauben bedeutet, ganz auf Jesus und auf Gottes Gnade zu vertrauen. Deshalb ist es das Passstück, ja? Glauben bedeutet, die Gnadengüter zu empfangen. Es wird auch mit so einem Kanal beschrieben. Das ist der Kanal, durch den ich das alles empfange, was Gott mir in seiner Gnade schenkt. Aber hier gibt es jetzt viele Missverständnisse, die zwei häufigsten vielleicht, die möchte ich kurz nennen, damit wir das nochmal klären. Das eine ist, dass man sagt, ja, wenn ich das alles über die Gnade Gottes lese, dann merke ich, sie ist wirklich wichtig. Ohne Gnade geht es nicht, ohne Gnade kann keiner gerettet werden, keine Frage. Aber sie reicht nicht aus. Der Mensch muss auch noch etwas dazu tun. Und je nachdem, welche Religionsgemeinschaft, welche christliche Gruppierung, sagt man jetzt, ja, du musst noch Werke tun, du musst noch mehr beten, du musst, was weiß ich, was du alles machen musst. So, wir sagen, nein, du musst keine Werke tun, du bist aus Glauben gerettet. Aber man kann ja auch sagen, ja, aber der Glaube selbst ist dann eben das, was der Mensch noch tun muss. Wir müssen glauben. Gott kann doch nicht für uns an sich glauben, sondern wir müssen an Gott glauben. Und tatsächlich ist es so. Wir müssen glauben. Aber Glaube ist nicht das Quäntchen, was dann doch noch der Mensch als Leistung erbringen muss. Und man kann es ja auch nicht erbringen. Sondern auch das muss Gott tun, muss er wirken. Gott muss den Menschen dazu befähigen. Und das Missverständnis 2 lautet dann eben andersrum. Man sagt, der Mensch kann überhaupt nichts tun. Er ist wie eine Marionette, er ist willenlos und er kann sich zurücklehnen oder auch nicht, völlig egal. Und auch das stimmt nicht. Der Mensch muss selber Buße tun. Er muss selber glauben und im Glauben wachsen. Es gibt Sachen, die hat nur Gott getan, den Menschen erwählt. Oder dass Christus am Kreuz gestorben ist. Es gibt Sachen in diesem Ordnung des Heils, in dieser Gnade, die macht voll und ganz Gott. Aber es gibt Dinge, wo der Mensch beteiligt ist. Er muss Buße tun, er muss glauben, er muss in der Heiligung leben. Das ist wahr. Aber wiederum gilt, er kann es nur durch Gnade tun. Wiederum gilt, Gott muss ihn dazu befähigen. Ich lese nochmal diesen Vers, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ja, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, schreibt Paulus dann nochmal dazu. Und die Frage ist jetzt, auf was sich das Wörtchen das bezieht. Ja, und das nicht aus euch. Was meint Paulus damit? Grammatikalisch könnte es sich hier nur auf Glauben beziehen. Und so würde Paulus noch einmal besonders betont, dass auch der Glaube etwas ist, das Gott in uns bewirken muss. Wahrscheinlicher ist es aber, dass es sich auf beides bezieht, also auf Gnade und Glauben zusammen, weil die eben auch eine Einheit bilden. Am Ende, die Bedeutung bleibt gleich. Gott muss es tun. Gott muss uns dazu befähigen. Ja, wir haben gehört, was zu dieser Gnade gehört. Zentral ist die Vergebung der Sünden, die Reinigung unseres Herzens, die Veränderung unseres Wesens. Es wird dann mit einer Neugeburt beschrieben. Und dieser Gnadenakt an unserem Herzen bewirkt, dass wir Gott erkennen und das heißt, dass wir an ihn glauben können. Ich versuche das jetzt nochmal mit dem Bild des Waldes deutlich zu machen und ich weiß, das Bild ist nicht perfekt, aber ihr werdet es hoffentlich verstehen, was ich meine. Also, der ungläubige Mensch vor Gott. Kann man sich vorstellen, wie ein blinder Mensch vor einem wunderschönen Wald? Dieser blinde Mensch, der will nicht in den Wald. Der findet ihn auch nicht schön, sondern der denkt, das ist irgendwas, wo ich mich vielleicht verirre und wo ich mir wehtue und ich will das einfach nicht. Ja? Er sieht nicht die Schönheit. Aber wenn er jetzt geheilt wird, wenn er jetzt die Augen geöffnet bekommt und den Wald sehen kann, wie er wirklich ist, beginnt er automatisch, den Wald schön zu finden. Und er beginnt automatisch herauszufinden, wow, und jetzt geht das wieder los. Ja, wie toll ist dieser Wald. Er beginnt ihn zu mögen und je mehr er erfährt über den Wald, desto mehr wird er ihn mögen und lieben und genießen und sich an ihn erfreuen. Er wird erkennen, wie gut ihm dieser Wald tut und so weiter. Und genauso ist es, wenn Gott uns die Augen öffnet für ihn und seine Liebe. Dann befähigt er uns zu glauben, weil wir auf einmal ihn erkennen, wie er ist. Also Glaube ist gleichzeitig Antwort auf die Gnade und Folge der Gnade. Glaube ist die Art, wie ich auf Gnade reagiere und gleichzeitig aber auch eine Folge der Gnade, dass ich überhaupt auf die Gnade antworten kann. Durch die Wiedergeburt werden wir fähig, Gott zu erkennen und an ihn zu glauben. Jesus sagt das in Johannes 3, Vers 3 folgendermaßen: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn er nicht wiedergeboren wird durch Gott, dann kann er das Reich Gottes, dann kann er Gottes Liebe und Macht und Herrlichkeit eben nicht sehen. Oder in Philipper steht es folgendermaßen, Philipper 1, 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Euch wurde die Gnade verliehen, zu glauben und dann eben auch im Glauben dran zu bleiben und sogar Leid auf euch zu nehmen. Und damit komme ich noch zu einem dritten Punkt, der steht nicht auf den Zetteln, aber ich will ihn noch ganz kurz mit dranhängen, denn wir sind aus Gnade errettet, durch Glauben zu werken. Also nicht auswerken, sondern zu werken. Zu guten Werken, ja? Nicht aus Werken, Vers 9, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Ja, nicht aus Werken, Vers 9, sondern Vers 10, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Gottes Absicht, uns allein aus Gnade durch Glauben zu retten und ohne jedwede menschliche Leistung, die liegt darin begründet, jedes menschliche Rühmen auszuschließen. Sich zu rühmen auf Grundlage eigener vermeintlicher Leistungen. Wir brauchen jetzt hier nicht davon sagen, ja, dass wir von irgendwelchen besonderen Werken sprechen, die wir getan haben. Gute Werke, das müssen wir noch nicht mal machen. Ja, es sind ja Werke, die Gott zuvor bereitet hat, die er uns gibt. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Aber, liebe Geschwister, sei es nur, dass wir uns darauf etwas einbilden, dass wir uns für Christus entschieden haben. Oder dass ich mir darauf etwas einbilde, dass ich doch so betroffen war und so reumütig war, als das Wort mich traf. Oder dass ich mir etwas darauf einbilde, dass ich das so verstanden habe, dass ich sozusagen intellektuell so toll drauf war, dass ich diese tiefen Zusammenhänge der Gnade verstehen konnte. Sich in irgendeiner dieser Weisen selbst zu rühmen, sich selbst etwas zuzuschreiben, ist genau das Gegenteil von Glauben. Ja, wenn ich mir auf meinen Glauben etwas einbilde, dann ist das kein Glaube, das ist das Gegenteil. Es macht Gnade zu einem Deal, ja? Es macht uns weniger abhängig von Gott, dafür aber Gott abhängig von uns. Und letztendlich führt dieses Denken nicht zum Lobpreis Gottes, und zur Heilsgewissheit für uns, dass ich wirklich Freude und Zuversicht habe, sondern zu geistlichem Hochmut oder vielleicht sogar zur Verzweiflung. Aber die Frage lautet nun, ja, was ist denn mit unseren Werken? Was ist denn mit den guten Werken? Können wir also leben, wie wir wollen? Ist das alles egal? Es ist ja eh alles Gnade, also was soll's? Nun wisst ihr was, wenn Gott uns rettet, werden wir nicht nur unsere Schuld los, sondern der Heilige Geist bleibt in uns. Christus bleibt in uns und er prägt uns. Also Gott beschränkt sich nicht darauf, einfach nur unsere Schuld zu vergeben. Das ist das Wichtigste. Aber das ist erst der Anfang. Gott will uns verändern. Hier steht, dass wir in ihn wandeln sollen. Dieses Wort Wandel, das ist eigentlich, das meint Lebensstil. Nicht, dass ich mal einmal oder zweimal oder noch ein drittes Mal irgendwie was Gutes getan hat, sondern Wir sollen darin wandeln. Es soll unser Leben prägen. Wir werden nicht Engel hier, die auf Erden wandeln, perfekt leben, aber es wird sich Veränderung zeigen. Ja, einer, der betrogen hat, der wird eben ehrlich werden. Oder einer, der seine Zeit bisher nur vergeudet hat, der wird beginnen, seine Zeit zu nutzen. Einer, der sein Geld nur verprasst hat, der wird beginnen, es für gute Sachen zu spenden. Einer, der in der wilden Ehe gelebt hat, der wird den Reichtum der Ehe erkennen und eine richtige Ehe schließen und so weiter. Und wieder sind wir daran beteiligt, obwohl Gott die guten Werke für uns vorbereitet hat. Wir müssen sie tun. John Murray, ein Theologe, hat es folgendermaßen beschrieben. Versucht nochmal, euch zu konzentrieren und darauf zu hören. Ich finde, er macht das wirklich gut. Gottes Wirken in uns wird nicht durch unser Wirken behindert. Das ist irgendwie so ein Haken gibt, so ein Reiben. Und Gleiches gilt umgekehrt. Der Zusammenhang besteht auch nicht in einer bloßen Kooperation, als täte Gott seinen Teil und wir den unsrigen. Vielmehr besteht der Zusammenhang darin, dass wir wirken, weil Gott wirkt. Der Apostel betont die Notwendigkeit, unser Heil auszuwirken, auszuleben. Und er ermutigt uns dazu durch die Zusicherung, dass Gott selbst in uns wirkt. Je beharrlicher und aktiver wir so wirken, umso überzeugter können wir sein, dass die ganze befähigende Gnade und Kraft dafür von Gott kommt. Also wenn Gott dir die Gnade schenkt, dass du Glaubenswachstum in deinem Leben merkst, dass du gute Werke tust, dann brauchst du nicht stolz werden, das habe ich jetzt wieder geschafft, die Woche habe ich wieder gut gelebt oder irgendwas, sondern sei dankbar für Gott, dankbar, dass Gott dir das geschenkt hat. Wisst ihr, gute Werke sind sowas wie ein Fieberthermometer unseres Glaubens. Wenn ihr mit dem Fieberthermometer Fieber messt, dann bekommt ihr dadurch kein Fieber, auch wenn ihr euch 50 Mal am Tag Fieber messt. Ihr werdet kein Fieber bekommen durchs Fiebermessen, sondern das Fieberthermometer zeigt immer nur an, ob ihr Fieber habt. Und so sind die guten Werke. Sie zeigen unsere geistliche Temperatur an. Sie zeigen an, dass Christus in uns ist und unser Leben prägt. Aus Gnade, durch Glauben zu werken. Das ist die Kurzformel des Glaubens. Und die Taufe ist die Kurzformel oder vielleicht ein Symbol, was Gott aus Gnade an unseren Herzen zu tun versprochen hat. Ich habe ja gesagt, genau, Glaube und Gnade, das wird uns in der Taufe gezeigt. Dass er uns von Sünde reinwäscht, ja, und uns so zum Glauben beruft. Und wir werden heute die Rahel taufen, eben nicht, weil durch die Wassertaufe die Geisttaufe automatisch bewirkt werden könnte, sondern weil Gott Stefan und Verena und ihren Kindern verheißen hat, ganz aus Gnade durch Glauben zu retten. Taufe ist dieses Zeichen, diese Zusage, die Vergewisserung dieser Heilszusage Gottes. Taufe ist die Zusage an die Eltern, dass Gott seinen Bund auch mit ihren Kindern aufrichten will. Und es ist die Zusage an die Kinder, dass Gottes Verheißung ihnen von Geburt an gilt. Sie brauchen und sie können keine Leistung für ihre Errettung erbringen. Gott rettet allein aus Gnaden durch Glauben. Amen. Wir wollen jetzt zusammen ein Lied singen, und zwar die 182.